In der Predigt wird es um Johannes 1, die Verse 1 bis 5 und 11 bis 14 gehen. Und ich lese uns den Text. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und der Finsternis hat es nicht ergriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, volle Gnade und Wahrheit. Amen.
Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Weihnachten 1944. Wilhelm Busch, der bekannte Pastor und Autor, erzählt von seinem 80-jährigen Sohn, seinen 18-jährigen Sohn, krank eigentlich, der noch in den letzten Kriegsjahren an die Front geschickt wird, nach Leningrad. Dort muss er Weihnachten 1944 verbringen, fernab von zu Hause. Und einige Tage nach Weihnachten kommt ein Brief des Sohnes, in dem er vom Heiligabend berichtet. Weil der Sohn sehr musikalisch ist, hat ihn sein Hauptmann beauftragt, ein kleines Musikprogramm für den Heiligabend vorzubereiten. Davon erzählt er dann und Wilhelm Busch beschreibt das. Als der Heilige Abend kam, so hat der Sohn berichtet, erlebte die Kompanie eine wunderschöne Feier. Das Evangelium von dem Gottessohn, der arm in der Krippe lag, stand im Mittelpunkt. Selbst die rohesten Burschen wurden still und bewegt. Und dann war die Feier zu Ende. Eine tiefe, lebendige Stille lag über dem Saal. Doch wurde sie plötzlich unterbrochen von einem Ruf des Hauptmanns. Jetzt wurden Schnaps und Weinflaschen hineingetragen. Und da war es, als wenn sich das Geröll wieder prasselnd über die Seele stürzte. Ein johlendes Geschrei, Gelächter und dann beginnt ein Saufgelage, in dem die Männer all ihren Jammer, ihre Sehnsucht und ihr Heimweh ertränken. Traurig schleicht sich mein Junge fort. Er verkriecht sich wie ein krankes Tier zwischen den Decken seines Lagers und schläft dort ein. Und dann weckt ihn ein graues Morgenlicht, das in den Schlafsaal sickert. Er fühlt dieses zerreißende Heimweh in seinem Herzen, steht einfach auf, ohne zu überlegen, und landet wieder in dem Saal, wo die Feier stattgefunden hat. Inzwischen sind die Stühle zerbrochen, die Tische umgeworfen. Überall ist der Fußboden bedeckt mit Resten von Alkohol und Gespienem. Aber dort steht noch das Klavier. Ja, nun setzt er sich einfach dran, der einsame Junge in dem verwüsteten Saal, und spielt die Weihnachtslieder. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du Mensch geboren bist von einer Jungfrau, das ist wahr. Das freut sich der Engelschar. Ein Lied nach dem anderen fällt ihm ein. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott der Vater hat, bereit. Schließlich zieht er sein kleines Taschentestament hervor und liest nochmal das Weihnachtsevangelium, Lukas 2. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, in euch ist heute der Heiland geboren. Und darüber wurde sein Herz froh, dass er nur noch Gott anbeten und loben kann. Und so geht er nochmal an sein geliebtes Klavier und singt es hinaus in den russischen Morgen. Seht, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid zur Himmelsfreud. Ob er es ahnte, dass das wenige Wochen später geschah, aus dem Leid zur Himmelsfreud? So saß er da allein, verlassen, getröstet im fremden Land, in einem bestialisch zerstörten Saal und sang das Lob des Kindes in der Krippe. Und auf einmal musste er mitten im Spiel abbrechen, denn da ging ihm ein Licht auf und er schrieb das gleich nach zu Hause. Und er schrieb, ist das nicht die Lage der Gemeinde Jesu Christi zu allen Zeiten? Inmitten des Chaos dieser gefallenen Welt singt sie fröhlich und unbekümmert die Loblieder für ihren Erlöser und Heiland. Nun war er nicht mehr allein. In der großen Gemeinde stand er, die dem Teufel zum Trotz singt und lobt. Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide. Und Wilhelm Busch überschreibt diesen Bericht mit den Worten, Gesang im Chaos, Gesang im Chaos. Diese Situation, so bedrückend sie sich darstellt, ist keine Ausnahme. Dieser Kontrast zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gesang und Chaos, das scheint zur Grundausstattung von Weihnachten zu gehören. Zum Wesen von Weihnachten geradezu. Schon Jesaja schreibt, 700 Jahre vorher, das Volk, Jesaja 9, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Und passend dazu wurde die erste Weihnachtspredigt in der Nacht gehalten. Wir haben das ja vorgestern gehört aus Lukas 2, Vers 8. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und sie, ein Engel des Herrn, trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und auch Johannes fasst seine Weihnachtsgeschichte, die wir heute vor uns haben, mit diesem kurzen Satz zusammen in Vers 5. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Es ist immer dieselbe Spannung. Einige Glaubensgeschwister haben in den zurückliegenden Monaten sehr, sehr schwere Zeiten erlebt. Und es ist tröstlich, dass diese Verse zeigen, Leid ist nicht ein Hindernis, um echtes Weihnachten zu erleben, sondern umgekehrt, Leid ist fast eine Voraussetzung, um den Trost, den Gott mit Weihnachten bringt, tiefer zu erfahren. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Gott macht Licht mitten in der Dunkelheit, damit wir genau hinschauen auf dieses Licht. Und im Kegel des Lichtes, in den unser Blick gezogen wird, da zeigt uns Gott sich selbst. Und das macht die Strahlkraft von Weihnachten aus. Alle moralischen Abzweckungen von Weihnachten, die wir zuhauf in den öffentlichen Reden gehört haben in den letzten Tagen, dass man doch bitte schön Frieden machen möge und dass man doch dies eine und andere moralische Gebot wieder fester im Blick haben wolle. Weihnachten als pädagogischer Zeigefinger ist blass und lahm und kraftlos. Das strahlende Licht der Weihnacht scheint nur dort auf, wo Gott es eingeschaltet hat. Da müssen wir hingucken, wo Gott es eingeschaltet hat. Und dann sehen wir Gott. Ter Stegen singt das in seinem Weihnachtslied voller Staunen. Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören. Und da heißt es in der dritten Strophe, sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd. Alles anbetet und schweiget. Zu diesem Sehen, zu diesem Anbeten, zu diesem Schweigen. Da will Johannes uns heute Morgen hinführen. Dieser Abschnitt ist bekannt als Johannesprolog, also als das große Vorwort des Johannesevangeliums. Das ist Johannes' Beitrag zur Weihnachtsgeschichte. Wir werden diesen Abschnitt heute Morgen nicht vollständig auslegen können. Das schaffen wir zeitlich nicht. Aber wir wollen einige Schlaglichter dort erkennen. Und vor allem die Verse 1 bis 5 und dann 11 bis 14 uns anschauen. Wir hören es noch einmal. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieser Text bietet uns eine faszinierende Innenansicht des Weihnachtsgeschehens. Dieser Text lässt uns erahnen, wie tief das Geheimnis ist. Nach landläufiger Einschätzung gilt ja Weihnachten eher so als ein besonders einfaches Fest. Ne? Viele sagen, oh, das ist so schön griffig, so schön anrührend, da ist ein Kind und eine Krippe und es kommen Hirten. Das ist mal ein leichtes christliches Thema. Bei genauerem Hinsehen ist das ein großer Irrtum. Es geht hier nämlich um das größte aller Wunder. Gott wird Mensch. Kein Wunder, dass sich dagegen bis heute massiver Widerspruch regt. Gott wird Mensch, Jesus ist Gott. Die Juden protestieren dagegen, die Moslems protestieren dagegen, die Unitarier protestieren dagegen, die Zeugen Jehovas protestieren dagegen. Das kann nicht sein, dass Gott Mensch wird. Und schon im ersten Jahrhundert gab es massiven Widerspruch, zum Beispiel durch die sogenannten Ebioniten. Die entwickelten sich aus einer Abspaltung einer ursprünglich judenchristlichen Gruppe. Und sie lehrten dann schon im ersten Jahrhundert, Jesus ist nur ein Prophet. Er ist nicht von einer wirklichen Jungfrau geboren worden. Er wurde erst durch die Taufe adoptiert zum Sohn Gottes. Also alles das, was die Bibelkritik dann 2000 Jahre später wieder aufgetischt hat. Das wird im Grunde genommen schon vorweggenommen durch die Ebioniten. Oder die Korinther, Ende des ersten Jahrhunderts, die auch gelehrt haben, Jesus war nur ein Mensch. Und Jesus ist nochmal zu unterscheiden von Christus. Christus, das ist ein Engelwesen und Jesus hat sich dann nur gelegentlich mit dem Christus quasi vereinigt und Christus ist auch nicht Gott, das ist nochmal ganz jemand anderes. So lehrten es schon die Korinther Ende des ersten Jahrhunderts. Und im vierten Jahrhundert kamen die Arianer dazu. Die sagten, nein, Jesus ist nicht Gott. Bis heute wird das so behauptet. Auch gerade auch im messianischen Judentum gibt es heute bestimmte Strömungen, die Jesus zwar als Messias bezeugen, aber die zugleich bestreiten, dass er wahrhaft Gottes Sohn ist. Und selbst im sogenannten christlichen Raum treten immer wieder solche Stimmen auf. Und liebe Geschwister, diese Frage ist keine Kleinigkeit. Es geht darum, wer ist unser Herr? Und diese Frage entscheidet sich an Weihnachten. Aber sie ist nicht nur wichtig für die Weihnachtsbotschaft, sondern sie ist vorentscheidend für die gesamte christliche Wahrheit. Und darum müssen wir an diesem Ausgangspunkt einen festen biblischen Boden unter den Füßen haben. James Packer hat das in seinem großartigen Buch Knowing God geschrieben, ist ja auch in deutscher Übersetzung erschienen, Gott erkennen. Da sagt er, das alles überragende Geheimnis, mit dem das Evangelium uns konfrontiert, findet sich nicht in der Karfreitagsbotschaft vom Sühnopfer, auch nicht in der Osterbotschaft von der Auferstehung, sondern in der Weihnachtsbotschaft von der Menschwerdung. Die atemberaubendste Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass Gott in Jesus von Nazareth Mensch wurde. Das, schreibt Packer, ist der wirkliche Stein des Anstoßes. Und solange man das nicht klärt, bleiben viele andere Dinge völlig unklar und fragwürdig. Wenn das aber geklärt ist, sagt er, dann erschließt sich von daher das ganze System der biblischen Wahrheit. Das ist breit bezeugt im gesamten Neuen Testament. Dieses alles überragende Geheimnis, dass Jesus Gott ist. Aber die Schlüsselstelle haben wir hier. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir heute miteinander schauen können, wo liegt letztlich die Kraft von Weihnachten? Wo liegt das Geheimnis? Das ist begründet in der Identität dieses Kindes, im Wesen dieses Kindes. Und Johannes enthüllt uns hier mindestens drei Wunder. Drei Wunder, mit denen Weihnachten unsere Finsternis erhellt. Und ich möchte diese drei Wunder mit Ihnen hier aus dem Text heraus zeigen, dass wir auch zum Staunen kommen. Das erste Wunder: Das Kind ist Gott. Das ist das Erste. Das Kind ist Gott. Johannes steuert sein Ziel nicht direkt an. Er spricht zunächst nicht vom Sohn Gottes, sondern, Sie haben das gehört, er benutzt einen Begriff, der sowohl für Juden als auch für Heiden eine große Bedeutung hatte. Am Anfang war das Wort. Das steht im Griechischen Logos. Und Logos war für die Griechen ein philosophischer Fachbegriff. Logos, das war das Urprinzip, das alles zusammenhält. Logos, das ist das Geheimnis des Lebens, aus dem alles entspringt. Und Johannes sagt, schau hin, der Logos, das ist nicht ein abstraktes Prinzip, das ist nicht eine philosophische Idee, sondern der Logos, das ist eine konkrete Person aus Fleisch und Blut. Das ist das Geheimnis der Welt. Das Judentum kannte den Begriff. Wort im Judentum ist Wort Gottes machtvolles Reden. Gottes Reden, wodurch er souverän seine Ziele verfolgt, wodurch er verwirklicht, was er ankündigt. Das ist das Wort bei den Juden. Das Wort ist die Vollmacht Gottes. Und wir kennen das doch schon von den ersten Seiten der Bibel, aus dem Schöpfungsbericht etwa. 1. Mose 1, Vers 3 und dann immer wieder. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das Wort ist Gott in Aktion. Oder wenn wir uns Psalm 33 ansehen, Psalm 33, Vers 6, wo es heißt, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und die ganze Seele durch den Hauch seines Mundes. Und dann Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das Wort ist Gott selbst, Gott in Aktion, Gott am Werk. Am Anfang war das Wort. Und was erfahren wir nun über dieses Wort? Noch ist nicht der Name Jesus genannt, noch ist nicht vom Sohn die Rede, sondern Johannes nähert sich über das Wort. Wir erfahren zunächst mal, im Anfang war das Wort. Das Wort ist ewig. Nicht am Anfang wurde das Wort, sondern vor aller Schöpfung war das Wort. Es war immer da. Es wurde nicht erst geschaffen. Es ist ewig, aber es ist auch persönlich. Denn das Wort war bei Gott. Das heißt, das Wort stand in Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott. Dazu musste es von ihm unterschieden sein, also eine eigenständige Person, aber in Gemeinschaft mit ihm. Das Wort ist persönlich, das Wort war bei Gott. Und trotzdem, und das ist nicht das Nächste, obwohl das Wort von ihm unterschieden ist, ist es dennoch Gott. Das Wort war Gott. Es ist nicht nur ewig, es ist nicht nur persönlich, sondern es ist göttlich. Das Wort war Gott. Eine eigene Persönlichkeit, nicht vom Vater erschaffen. Es ist in sich selbst Gott. Und hier stoßen wir schon auf das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes. Der eine Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in Vers 2 wird dann diese Ewigkeit nochmal betont. Von Anfang an. Dieses war im Anfang bei Gott, genau dieses. Und wenn das Wort göttlich ist, dann ist es auch nicht verwunderlich, was dann in Vers 3 offenbart wird. Alles ist durch dasselbe entstanden. Das Wort ist schöpferisch. Es wird auch in Vers 10 nochmal wiederholt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Die Welt ist durch ihn gemacht. Das Wort ist ewig, persönlich, göttlich und schöpferisch. Und diese Wirkung ist nur deshalb möglich, weil das Wort das Leben in sich selbst trägt. Es ist lebensspendend. Das ist Vers 4. In ihm war das Leben. Das kann keiner von uns sagen. Wir können Leben nicht schaffen. Wir können Leben befristet erhalten. Selbst mit bester Medizin. Wir können Blut spenden. Aber wir können nicht Leben spenden. Wir können nicht Leben machen. Nicht wirklich Leben schenken. Aber das Wort ist lebensspendend, weil es in sich selber das Leben trägt. Die Quelle des Lebens ist. Und hier geht es sowohl um den Ursprung des Lebens, der gewirkt wird durch das Wort, als auch durch den Erhalt, um den Erhalt, um die Fortdauer des Lebens. Auch das wird durch das Wort geschenkt. Der Hebräerbrief schreibt es auch. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Hebräer 1, Vers 3. Es ist lebensspendend. Wir können keinen Atemzug tun, wir können keinen Herzschlag erleben, ohne die Wirkung des Wortes, heißt das hier. Und wir haben uns ja schon öfter an diese Zahl erinnert, ne? 2.759.400.000 Schläge in 75 Jahren leben beim konstanten Puls von 70. So. 2.759.000.000. Keine Maschine kann den gleichen Arbeitsschritt 2,7 Mal ausführen, ohne irgendwann auszufallen. Warum funktioniert das? Dafür sorgt das Wort. Das Wort ist lebensspendend. In ihm war das Leben. Es wird geschaffen, das Leben, und es wird erhalten. Und damit immer noch nicht genug. Das Wort ist ewig, es ist persönlich, es ist göttlich, es ist schöpferisch, es ist lebensspendend und es ist offenbarend. Schauen Sie, wie geht Vers 4 weiter? In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Dieses Wort erleuchtet die Menschen. Dieses Wort deckt die Wahrheit auf. Dieses Wort zeigt, wer Gott ist. Dieses Wort stellt Gottes Wahrheit vor uns hin, so dass wir sie sehen können. Wie hilflos sind die Menschen ohne dieses Wort. Der große Plato hat das 400 Jahre vorher so beklagt. Er hat gesagt, es ist schwer, dem Erschaffer und Vater des Universums ihn zu suchen und zu finden. Und wenn man ihn selbst finden würde, dann wäre es unmöglich, ihn mit Worten zu beschreiben, die jeder verstehen kann. Es ist schwer, den Erfinder des Lebens zu finden und selbst wenn man es schaffte, könnte man ihn nicht beschreiben. Das Wort war das Licht der Menschen. Es ist offenbarend. Und dieses Wort, und dann gehen wir hin zu Vers 14, und dieses Wort wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch, das steht hier für Mensch. Und es zeltete unter uns wörtlich. Das heißt, es kam uns nah, es begegnete uns. Es lebte wirklich mit uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Das heißt, dieses Wort wurde sichtbar für das menschliche Auge. Es war kein Phantom. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen die Wunder, die Jesus tat. Wir sahen die Macht seiner Auferstehung. Und jetzt haben wir ein erstes klares Ergebnis. Ewig, persönlich, göttlich, schöpferisch, lebensspendend, offenbarend. Und dann wird es Mensch. Wir haben hier den Nachweis bei Johannes, das Wort ist Gott und es wird Mensch. Das Wort ist Gott und wird Mensch. Und jetzt bleibt noch die Frage, wo ist dieser Mensch zu finden? Wer ist dieser Mensch? Schauen Sie Vers 14. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und Vers 18 sagt er nochmal, des eingeborenen Sohnes vom Vater. Da ist er, der eingeborene Sohn Gottes, eingeboren, monogenes, das bedeutet so viel wie einzigartig geboren, völlig anders geboren als jeder andere. Das ist er, das ist das Wort, das ist Gott, der wird Mensch in diesem Sohn. Und damit haben wir diese Tatsache eindeutig und zweifelsfrei hergeleitet, das Kind ist Gott, das Kind ist Gott. Anstößig auch für die Juden. Ja, der Messias im Alten Testament, auch in Psalm 2 zum Beispiel, der hatte schon so den Sohnestitel. Da heißt es mal, küsst den Sohn, habt Ehrfurcht vor ihm. Aber die Rabbinen hatten das nur als Metapher verstanden, nur als ein Bild. Im Grunde genommen wie die Bibelkritik heute. Ja, ja, Sohn, aber nur ein Titel, nicht wirklich, nicht vom Wesen her. Ein Anstoß auch für die Griechen. Die Griechen kannten Gottes Söhne so als Zwischenwesen in der griechischen Mythologie. Wenn die Götter sich mit Menschen gepaart haben, da kamen sowas wie Gottes Söhne heraus, in Anführungsstrichen. Aber es war klar, die galten niemals als Gott, als Person. Für die Moslems ist das die größte Gotteslästerung, zu behaupten, dass Allah einen Sohn haben soll. Und hatte nicht sogar Salomo im Zusammenhang des Tempelbaus gesagt, 2. Chronik 6, Vers 18, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Aber das ist noch gar nichts. Der Riesentempel, aller Himmel, von wegen, Gott kommt nicht in einen Riesentempel, sondern Gott kommt in eine Mini-Krippe. Das ist nochmal die Steigerung. Wer kann das Wunder fassen? Wer muss nicht mit Paul Gerhard vor der Krippe auf die Knie gehen und dort anbeten? Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Wer muss dann nicht mit Terstegen jubilieren? Gott ist im Fleische, wer kann dies Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Vater wollt gehen. Gott wird ein Kind, hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Dieses Kind ist wirklich Gott. Das ist das erste Wunder, was uns hier offenbart wird. Und wissen Sie, dadurch sind wir in der Lage, konkrete, reale Informationen über Gott zu bekommen. Jesus hat dann später gesagt, in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wissen Sie, das ist so groß. Die Menschwerdung durchbricht diesen eisernen Vorhang, den die sogenannte Aufklärung und der Humanismus hochgezogen haben zwischen Gott und uns. Die behauptet haben, nein, es gibt keine wirkliche, reale, inhaltliche Information über den transzendenten Gott. Und einer der wichtigsten Vertreter dieses eisernen Vorhangs war der maßgebliche deutsche Philosoph Immanuel Kant. Von Immanuel Kant stammt dieser berühmte Satz: Zwei Dinge bewegen mich zutiefst, der Sternenhimmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Der Sternenhimmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Also das, was ich in der Schöpfung sehe, ja. Ja, das, was als Gewissen in mein Herz hineingelegt hat, ja. Aber Weihnachten sagt, Mensch Immanuel Kant, nimm doch endlich mal deinen Vornamen ernst. Der Kerl hieß Immanuel. Mit uns ist Gott. Nimm doch endlich mal ernst, dass Gott mit dir ist, Immanuel Kant. Dass Gott dir noch sehr viel mehr zu sehen und zu verstehen und zu begreifen gegeben hat, als den Sternenhimmel über dir und das moralische Gesetz in dir. Er gab seinen Sohn und wir sahen seine Herrlichkeit. Da siehst du nicht nur die Schöpfung, sondern den Schöpfer. Du kannst ihm begegnen, Immanuel Kant. Denn er hat sich begreifbar gemacht. Er hat sich begreifbar gemacht. Und noch einmal bringt es James I. Packer so treffend auf den Punkt, was da geschah. Der Allmächtige erschien auf der Erde als ein hilfloses menschliches Baby, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe lag, das gestillt und trockengelegt wurde, das heranwuchs und sprechen lernen musste, wie jedes andere Kind. Das war keine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Der Säugling Jesus war tatsächlich Gottes Sohn. Je mehr wir darüber nachdenken, desto unbegreiflicher erscheint es uns. Keine Fiktion, also keine Erfindung, ist so fantastisch wie diese Wahrheit der Inkarnation, wie diese Wahrheit der Menschwerdung Gottes. Und mit diesem Paukenschlag beginnt das Johannesevangelium. Ein Schock für die Juden, ein Schock für die Griechen gleichermaßen. Und dann wird er das ganze weitere Evangelium dem Beweis dieser einen These widmen. Dieser einen These, nämlich, dass dieser Jesus, der in der Krippe lag, derselbe ist, der Gottes Sohn ist. Und dann wird er 20 Kapitel später diese ganze Untersuchung in diesem einen Satz zusammenfassen. Das ist die ganze Botschaft des Johannesevangeliums. Kapitel 20, Vers 31. Noch vieles andere hat Jesus getan, was hier nicht berichtet werden kann. Diese Zeichen aber sind geschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und darum weisen wir auch beim Abendmahl von Zeit zu Zeit darauf hin, dass es wichtig ist, den Herrn Jesus Christus als Herrn und als Gott anzubeten. Es reicht nicht zuzugeben, dass er der Messias ist. Er ist Gottes Sohn. Das sind wir ihm schuldig. Und im 4. Jahrhundert kam dann wieder ein Angriff, massiv durch die Arianer, die es bestritten, dass Jesus wirklich und wahrhaftig Gott sei. Und die treue Gemeinde Jesu hat sich gewehrt. Und damals ist dann 325 das Nizänische Glaubensbekenntnis entstanden. Und hören Sie mal, wie das Nizänische Glaubensbekenntnis diese Wahrheit verteidigt. Da heißt es unter anderem, und wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn, der vom Vater geboren ist, vor aller Zeit und Welt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom wahrhaftigen Gott, geboren, nicht geschaffen, mit dem Vater eines Wesens, durch welchen alles geschaffen ist, welcher um uns Menschen und um unserer Seligkeit willen vom Himmel gekommen ist und ist leibhaft geworden durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und Mensch geworden. Das ist die Antwort von Nicäa auf den Arianismus. Das Kind ist wirklich Gott. Das ist das erste Wunder, das Weihnachten in die Finsternis hineinstrahlt. Und dann das zweite. Das zweite Wunder ist immer schon mit angeklungen worden. Ist schon immer mit verhandelt worden, gewissermaßen. Zweitens, Gott wird wirklich Mensch. Also, wenn Sie mitschreiben, das ist Punkt 2. Gott wird wirklich Mensch. Vers 1, das Wort war Gott. Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, es nahm echte Menschengestalt an. Und Fleisch steht hier in Vers 14 nicht für Sünde, sondern für menschliche Gestalt. Und diesen Befund hat dann die ganze Bibel weiter erklärt. Zum Beispiel Paulus in Römer 8, Vers 3, da sagt er, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Aber er war nicht sündig. Aber er sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches. Römer 8, Vers 3. Oder Philipper 2, Vers 7. Das ist ja auch eine ganz berühmte Passage aus diesem großen Christushymnus. Da sagt Paulus, Christus entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Da steht wörtlich in Gleichgestalt der Menschen. Und der Begriff Gleichgestalt bedeutet gleich in vielem, aber nicht gleich in allem. Und was war der Unterschied? Jesus war ohne Sünde, genau. Wie es der Hebräerbrief schreibt, Hebräer 4, Vers 15. Der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Ohne Sünde. So steht es in 2. Korinther 5, 21, 1. Johannes 3, 5, 1. Petrus 2, 22. Ohne Sünde. Und nun müssen Sie Folgendes verstehen. Die Kirchengeschichte ist durchzogen davon, dass man im Hinblick auf Jesus immer entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Entweder hat man seine Gottheit angezweifelt oder man hat seine Menschheit nicht ernst genommen. Die einen haben gesagt, nein, nein, er ist nicht wahrer Mensch. Die Doketen zum Beispiel, die haben gesagt, nein, Christus hatte nur einen Scheinkörper. Und er hat nur zum Schein gelitten und ist nur zum Schein gestorben. Das war er nicht wirklich. Es war im Grunde genommen eine Vorspielung falscher Tatsachen, die Doketen. Und andere sagten, nein, nein, er ist nicht wahrer Gott. Zum Beispiel ein Bischof in England, der Bischof Gore im 19. Jahrhundert, der sagte, nein, nein, Jesus war nur teilweise göttlich, aber er war irrtumsfähig. Und deswegen hat er auch über diese Sätze gesagt, dass die Bibel ganz Gottes Wort sei und dass auch das Alte Testament völlig zuverlässig sei. Nein, nein, da hat Jesus sich geirrt. Die Bibel selbst macht dagegen deutlich, dass der Jesus mit voller göttlicher Autorität lehrte. Schauen Sie sich mal die Bergpredigt an. Wahrlich, ich sage euch, Jesus hat sich nie geirrt. Nie. Und etwa was den Zeitpunkt seiner Wiederkunft angeht, dass selbst er noch nicht wisse, Markus 13, Vers 32, Das ist darauf zurückzuführen, dass Jesus vor der Kreuzigung bewusst auf dieses Wissen verzichtet hat. Aber das war keine Einschränkung seiner Gottheit, sondern gewissermaßen eine Zurückhaltung seiner Gottheit, weil Gott, der Vater, ihm dieses erst zu einem späteren Zeitpunkt deutlich machen wollte. Aber an vielen anderen Stellen hat der Herr Jesus auch als Mensch sein übernatürliches Wissen bewiesen. Denken Sie dran, wie er der Frau am Brunnen auf den Kopf zugesagt hat, wie ihre fragwürdige Biografie bis dahin gelaufen war. Denken Sie daran, wie er Kilometer weiter Entfernung, Johannes 11, vorausgesagt hat, dass Lazarus gestorben sei. Denken Sie an all die anderen Berichte, wo klar war, Jesus weiß die Dinge voraus. Er guckt den Menschen hinter die Stirn. Er hatte übernatürliches Wissen. Nein, er war wirklich Gott. Gott und Gott wird wirklich Mensch. Verstehen Sie? Wir müssen beides festhalten. Wir können nicht erklären, das übersteigt einfach unsere intellektuellen Möglichkeiten. Wir können nicht erklären, wie das Göttliche und Menschliche im Einzelnen miteinander verbunden war. Das sagt uns die Bibel nicht, das würde uns auch überfordern. Das werden wir in der Ewigkeit wahrscheinlich mal erfahren. Aber die Bibel sagt klipp und klar, dass Jesus beides voll und ganz war. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Und vielleicht ist es für Sie eine Verstehenshilfe, sich Folgendes klarzumachen. Mir hat das sehr geholfen. Nach seiner Menschwerdung war Jesus nicht weniger Gott als vorher. Nicht weniger Gott als vorher. Sondern er hat gewissermaßen das Menschsein in seine Gottheit aufgenommen. Er hat es quasi dazugenommen. Gott war er von Ewigkeit her. Und an Weihnachten kam das Menschsein dazu. Das Athanasianum um 600 nach Christus entstand. Auch ein Bekenntnis beschreibt das wunderbar. Da heißt es im Athanasianum, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist sowohl Gott als auch in gleicher Weise Mensch, vollkommener Gott und vollkommener Mensch. Obwohl er Gott ist und Mensch, ist er dennoch nicht zwei, sondern ein Christus. Einer aber ist er nicht aufgrund einer Verwandlung seiner Gottheit in Fleisch, sondern aufgrund der Aufnahme der Menschheit in Gott. Also dadurch kommt die Einheit zustande, nicht dadurch, dass Jesus sozusagen einen Teil seiner Gottheit abgibt, sondern dass er die Menschheit in Gott aufnimmt. Ja, das Kind ist wirklich Gott, aber auch das Zweite gilt. Gott wird wirklich Mensch. Und liebe Gemeinde, das hat für uns beglückendste Konsequenzen. Gott wird wirklich Mensch, das bedeutet für uns Nähe. Hebräer 4, Vers 15 sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten. Gott wird wirklich Mensch, das bedeutet für uns Nähe. Er ist der gute Hirte. Und wir haben diese wunderbare Arie aus dem Messias von Händel, eben von Frau Apel gesungen gehört. Er weidet seine Herde. Nähe, er nimmt sie in seinen Bausch. Er drückt sie an sein Herz. Er weidet seine Herde. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und Hebräer 2, Vers 17 sagt, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Es bedeutet für uns Nähe. Und dann die nächste Konsequenz. Gott wird wirklich Mensch. Wissen Sie, was das auch für uns bedeutet? Würde. Es bedeutet für uns Würde. Schauen Sie, welche Würde schenkt der Schöpfer uns Menschen? Da denken wir viel zu wenig drüber nach. Dass er selbst unsere Gestalt annimmt. Unvorstellbar. Um es mal mit einem schwachen Vergleich zu sagen, das wäre so, als wenn Sie einen Hund haben und diesem Hund besonders trostreich nahe sein wollen und sich in einen Hund verwandeln würden. Unvorstellbar. Gott verwandelt sich nicht in die Gestalt eines Engels. Wäre doch auch denkbar gewesen. Er wird Mensch. Schauen Sie, Johannes 1, unsere Verse hier, die bieten die ultimative, die unüberbietbare Begründung der Menschenwürde. Hier wird sie begründet. Wir kommen aus Gottes Hand, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden, nämlich durch dieses Wort. Wir kommen aus Gottes Hand. Aber noch viel mehr, er hat unser persönliches Menschsein wirklich geteilt. Das Wort ward Fleisch. Wie dürften wir dann noch einen Menschen verachten? Wie dürften wir dann noch einen Menschen entwürdigen? Gott wird wirklich Mensch, das heißt Würde. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 47, und diesen Vers überliest man irgendwie so schnell. 1. Korinther 15, 47, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, Adam. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. 1. Korinther 15, Vers 47. Und darum folgt aus unserer Liebe zu Jesus und darum folgt aus unserer Ehrfurcht vor Jesus auch, dass wir, liebe Gemeinde, unsere Stimme für das Lebensrecht jener Menschen erheben müssen, die sich selbst nicht wehren können. Weil Christus auch ihre Gestalt angenommen hat. Und deswegen können wir darüber nicht schweigen. Die moralische Situation in unserem Land im Dezember 2018 ist auch in dieser Hinsicht verheerend. Wo sind wir gelandet? Nur vielleicht das berühmteste Beispiel, dass die Jusos bei ihrem jüngsten Bundeskongress die vollständige Abschaffung des Paragraphen 218 gefordert haben. Und dieser Paragraph 218 schützt das ungeborene Leben schon nicht genug. Das ist die eine Sache. Die fordern also das Recht, ein Kind im Mutterleib bis in den 9. Monat hinein umbringen zu dürfen. Das fordern die Jusos. Und als zwei junge Frauen in der Debatte widersprachen, man kann diese Diskussion ganz gut über YouTube mal verfolgen, da gibt es ein Video dazu. Als zwei junge Frauen bei den Jusos widersprachen und eine Frau offensichtlich mit Sachkenntnis davon berichtete, was das bedeutet, wenn da ein lebendes Kind aus dem Mutterleib rausgekratzt und zerstückelt wird. Da wurden sie unter dem Gejohle des Kongresses mit folgendem Statement abgekanzelt. Auch dieses Statement können Sie dort hören. Da sagte die Gegenrednerin, es kann doch nicht euer Ernst sein, so eine rhetorische Pathetik hier an den Tag zu legen. Also sie nannte das Eintreten für die Ungeborenen rhetorische Pathetik. Und dann fuhr sie fort, es wurde gerade gesagt, wir müssten für etwas einstehen. Ja, für die Lebenden, für die Frauen, für ihre Selbstbestimmung und nicht für irgendwelche Ungeborenen. Die haben einfach vorher kein Recht. Und die Grundrechte, das Menschenrecht, gilt zuerst mal für die Frau und dann für alles andere erst. Aber dieser Vorgang selbst, so sehr uns bedrückt, ist noch nicht das Schlimmste. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist das Beschweigen und Wegschauen der sogenannten Zivilgesellschaft. Das ist das Schlimmste. Wo ist der Aufschrei geblieben? Wo ist der Aufschrei der Mutterpartei geblieben und aller anderen Parteien mit einer ehrenvollen Ausnahme? Wo waren die Lichterketten für den Schutz der Bedrohten? Was haben die großen Zeitungen getan, die Fernsehanstalten, die sich sonst so gern als moralische Instanzen darstellen? Wo blieb die Empörung, die man immer so schnell parat hat? Wo blieb der Aufschrei der EKD? Was hat Herr Bedford Strom gesagt, der sich zu jeder Petitesse äußert sonst? Wo blieb der Aufschrei von Kardinal Marx und der katholischen Bischofskonferenz? Man kann also inzwischen in Deutschland 2018 lauthals sagen, Ungeborene haben kein Recht. In welchem Zustand der Barbarei sind wir gelandet? Und wer schweigt, macht sich mitschuldig. Und deswegen, liebe Geschwister, dürfen wir nicht schweigen. Es ist unsere Verantwortung als Jünger Jesu Christi, für das Lebensrecht auch der Kleinsten unsere Stimme zu erheben. Und deshalb unterstützen wir auch die Arbeit hier in Hannover von Kaleb, von dieser Organisation, die die Müttern und Vätern helfen will, Kinder zu retten, Kinder auszutragen und sie vor dieser Katastrophe der Abtreibung zu bewahren. Weil wir wissen, die ultimative, die entscheidende Begründung für die unverletzbare Würde jedes einzelnen Menschen besteht darin, dass unser Gott selber Mensch wurde. Das ist das zweite Wunder, mit dem Weihnachten in unsere Finsternis hineinstrahlt. Das Kind ist wirklich Gott. Gott wurde wirklich Mensch. Und das bedeutet für uns eine tröstliche Nähe, eine unverlierbare Würde. Und es bedeutet rettende Stellvertretung. Schauen Sie, das dürfen wir niemals vergessen. Nur weil Jesus Mensch wird, kann er ja meine Stelle einnehmen im Gericht Gottes. Nur darum kann er mich vertreten. Nur darum kann er meine Schuld sühnen und entsorgen. Paulus lässt daran keinen Zweifel. Paulus sagt in Römer 8, Vers 3, ich lese es nochmal, Gott sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches, also als Mensch, und um der Sünde willen, also um etwas gegen die Sünde zu tun. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und Gott verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, Gott richtet die Sünde im Menschen. Er richtete sie dort, wo sie stattgefunden hatte. Wo sie passiert war, bei Menschen. Sünde muss dort gesühnt werden, wo sie verschuldet wurde. Das erfordert die Gerechtigkeit. Wenn ein Kaufmann in Hannover seine Kunden betrügt, können sie dafür nicht einen Kollegen in München haftbar machen. Aber wir, die Verursacher, wir können ja nicht für uns selbst zahlen, weil unsere Taschen leer sind und unsere Hände Schuld verschmiert. Und darum musste Jesus in unsere Reihen kommen. Er musste die Seiten wechseln, er musste auf unsere Seite treten. Er musste Mensch werden, weil er uns nur so vertreten kann im Gericht. Das ist heilsnotwendig. Und so wurde Jesus ein Teil der Menschheit, damit er stellvertretend für uns Menschen am Kreuz sterben und an unserer Stelle bezahlen konnte. Gott wird Mensch. Und nun das Letzte, das dritte Wunder, mit dem Weihnachten unsere Dunkelheit hell macht. Wir haben gesagt, erstens, das Kind ist wirklich Gott. Zweitens, Gott wird wirklich Mensch. Und schließlich drittens, Menschen werden wirklich Gottes Kinder. Schauen Sie die letzten Verse. Menschen werden wirklich Gottes Kinder. Ab Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Menschen werden wirklich Gottes Kinder, das ist das dritte Wunder. Und Sie haben es gelesen, Johannes sagt ausdrücklich, auch das ist ein übernatürliches Wunder. Vers 13, das ist nicht in unsere menschliche Verfügung gestellt. Und Johannes macht das deutlich mit drei Verneinungen. Er sagt, nicht aus dem Blut geboren, also nicht durch normal menschliche Fortpflanzung, nicht auf dem natürlichen Wege, nicht aus dem Willen des Fleisches. Also da können nicht zwei Menschen ihren Willen erklären und sagen, wir wollen jetzt Gottes Kindschaft irgendwie herstellen. Der Mann durch seine Zeugung kann das nicht bewirken und entscheiden, noch aus dem Willen des Mannes. Ja, es ist kein kleines. Wenn ein Mensch Gottes Kind wird. Dazu bedarf es, sagt Johannes, eines übernatürlichen Aktes. Geboren aus Gott. Man kann auch übersetzen, gezeugt von Gott. Aber offensichtlich geschieht das Wunder. Immer wieder, Menschen werden wirklich Gottes Kinder. Und was heißt das? Vers 12, sie erhalten das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Das steht im Griechischen Exousia. Sie erhalten die Vollmacht. Sie erhalten die Beglaubigungsurkunde, Gottes Kinder jetzt zu werden und zu sein. Und das ist das dritte Wunder, mit dem Weihnachten die Dunkelheit erhält, Menschen werden Gottes Kinder. Schauen Sie, und so sehr Johannes ja die absolute Sonderstellung des Herrn Jesus immer wieder betont, gegenüber allen anderen Menschen, die jemals ihren Fuß auf diese Erde gesetzt haben. Jesus ist der einzig geborene Sohn Gottes. Er wurde nicht geschaffen, sondern vom Vater direkt kommt er. Er war von Ewigkeit her beim Vater. Von uns heißt es, wir werden Gottes Kinder. Er war von Ewigkeit her beim Vater. Jesus ist selber Schöpfer und nicht geschöpft wie wir. Also die Sonderstellung des Herrn ist immer völlig klar. Und trotzdem holt der Herr uns so nah an sich persönlich heran. Das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Was zeichnet Kinder nun aus? Sie haben Heimatrecht beim Vater. Das zeichnet Kinder aus. Sie haben eine Heimat. Sie wissen, wo sie hingehören. Sie haben einen Schutz und eine Geborgenheit, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Kinder des Vaters haben eine Zugehörigkeit. Sie wissen, ja, ich gehöre dazu. Ich gehöre in Gottes Familie. Und er hat versprochen, mich nie mehr rauszuschmeißen aus dem Haus. Gottes Kinder zu werden, das bedeutet auch eine sichere Zukunftsperspektive. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Psalm 23. Und Kinder im Haus des Vaters wissen, wo ich dort hinein aufgenommen werde, das ist nicht eine Zweckgemeinschaft. Das ist nicht so ein funktionales Bündnis auf Zeit, sondern es gilt für immer. Kinder im Haus des Vaters. Und wir werden zusammengeschweißt durch das Band der Liebe. Und der nicht endenden Verantwortung füreinander. Denen gab er die Vollmacht, das Recht, das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Gott will dir diese Heimat verbindlich zusagen. Da steht nicht, denen gab er die Vision, Gottes Kinder zu werden, oder die Perspektive, Gottes Kinder zu werden, oder die Aussicht, Gottes Kinder zu werden, sondern das Anrecht, die Vollmacht. Und damit, liebe Geschwister, ist alles verändert. Wenn du Gott zum Vater hast, dann kann dich aus dieser Heimat nichts mehr vertreiben. Und wenn um dich herum die ganze Welt aus den Fugen gerät, wenn du Gott zum Vater hast, dann kann dich aus dieser Geborgenheit nichts mehr vertreiben. Wilhelm Busch hat ja geschrieben von dieser Getrostheit, die sein Sohn trotz der fürchterlichen Kriegssituation erleben sollte. Und dann fragt er ja, ob er es ahnte, dass das wenige Wochen später geschah, aus dem Leid zur Himmelsfreud. So saß er allein, verlassen, getröstet im fremden Land in einem bestialisch zerstörten Saal. Und dann schreibt er diese Zeilen: inmitten des Chaos dieser Welt singt die Gemeinde Jesu die Loblieder für ihren Erlöser. Nun war er nicht mehr allein. In der großen Gemeinde stand er, die dem Teufel zum Trotz singt und lobt: Freude über Freude, Christus wehret allen Leide. Und einige Tage später, nach diesem Brief des Sohnes, kommt dann die Nachricht, dass er gefallen sei. Und Busch sagt, es war eine kalte, eine herzlose, eine phrasenhafte Mitteilung des Staates. Aber was den Vater und die Mutter in ihrer erschütterten Traurigkeit tröstete, war dies. Wilhelm Busch schreibt, nein, er starb nicht allein. In seiner Brieftasche fand sich ein blutbefleckter Zettel und darauf stand: der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und Sie wissen, wie Psalm 23 endet. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, das Anrecht Gottes Kinder zu sein. Heinrich Giesen, der berühmte Direktor der Berliner Stadtmission, hat diesen krassen Gegensatz zwischen Geborgenheit und Verlorenheit, zwischen im Vaterhaus drin und außerhalb des Vaterhauses, einmal so beschrieben. Er hat gesagt, ein Leben ohne Jesus ist ein Leben vor dem Tod. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben vor dem ewigen Leben. Heinrich Giesen, ein Leben ohne Jesus ist ein Leben vor dem Tod. Und Tod bedeutet nicht einfach verschwinden und sich auflösen, sondern ewige Verdammnis, Gericht, Hölle, Verlorenheit, das ist Tod. Aber ein Leben mit Jesus ist ein Leben vor dem ewigen Leben. Das Leben dieses Sohnes von Wilhelm Busch war ein Leben vor dem ewigen Leben. Aus dem Leid ins Himmelsfreud. Und das ist die Frage. Entweder bist du unterwegs in Richtung Tod oder du bist unterwegs in Richtung ewiges Leben. Und die Gegensätzlichkeit dieser beiden Richtungen kann gar nicht größer sein. Es hängt also alles an Jesus. Es hängt alles an Jesus. Wir haben ja gesagt, zum Schluss, diese Gotteskindschaft ist keine menschliche Möglichkeit. Vers 13. Ist ja deutlich gesagt, nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes. Ich kann mir diese Urkunde, Kind im Vaterhaus, nicht selber ausstellen. Ich kann mir das auch nicht einfach einreden von heute auf morgen, ja, jetzt bist du eben Kind Gottes. Was bleibt mir dann? Vers 12. Da wird es klipp und klar gesagt: allen aber, die ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen, der Name meint die ganze Person Jesu, glauben. Es hängt also alles an Jesus. Es hängt alles daran, dass du Jesus persönlich aufnimmst, und zwar so, wie er hier in diesen Versen an dein Leben herantritt. Jesus tritt in diesen Versen an dein Leben heran. Er sagt: ich bin das Wort. Ich bin der ewige Gott. Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin der, der das Leben in sich selbst hat und es dir auf ewig schenken kann. Ich bin der wahre Gott und ich bin Mensch geworden für dich. So tritt Jesus an sie heran. Er sagt dir ganz klar, wer er ist. Und sie haben nicht die Wahl, mit Jesus zu verhandeln. Sie können Jesus nur aufnehmen, so wie er ist, so wie er ihnen hier entgegentritt, oder sie können Jesus den Zutritt zu ihrem Leben weiterhin verweigern. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Aber wenn sie sich vor ihm beugen, dann wird das dritte Wunder passieren, auf das die beiden ersten Wunder ja zielen. Das Kind ist Gott, Gott wird Mensch. Dann werden sie wirklich Gottes Kind werden. Und wieder stoßen wir auf dieselbe Beobachtung, die wir schon vorgestern am Heiligabend an der Weihnachtsgeschichte machen konnten. Auf diese Beobachtung, die uns beschämt. Nämlich, dass Gottes gesamte Weihnachtsaktion, dass dieses gesamte unermessliche Wunder der Menschwerdung Gottes, worauf zielt? Auf unsere Erlösung. Euch ist heute der Heiland geboren. Und deswegen, ihr Lieben, können wir uns gar nicht oft genug die Weihnachtszusammenfassung von Paulus in Erinnerung rufen. Und wir sollten diesen Vers am besten auswendig lernen. Jetzt noch im Dezember, 2. Korinther 8, Vers 9, wo Paulus sagt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er gab alles dran, er kam in diese Welt hinein, damit wir armen, verlorenen Sünder auf dem Weg in Richtung Verdammnis, auf dem Weg in Richtung Verzweiflung und Sinnlosigkeit reich würden durch ihn. Kinder im Hause des Vaters. Und das alles ist nur dadurch möglich, dass Jesus wirklich als Gott gekommen ist. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns diese Wahrheit niemals auf die leichte Schulter nehmen, sondern lasst uns treu dafür eintreten. Auch deshalb habe ich heute einige Bekenntnisse aus der Kirchengeschichte zitiert. Nicäa 325, Athanasianum um 600. Warum? Weil daran deutlich wird, die treue Gemeinde des Herrn ist zu allen Zeiten für diese Wahrheit eingetreten, hat für diese Wahrheit gekämpft und hat versucht, sie so genau wie möglich zu verstehen und zu formulieren, so wie wir heute Morgen versuchen, aus Ehrfurcht vor Jesus diese Wahrheit über ihn so genau wie möglich zu verstehen und zu formulieren. Das ist keine Frage altertümlicher Theologie. Das kommt nicht daher, dass wir eben so theologisch interessiert sind hier, sondern, liebe Geschwister, hier geht es um die Überlebensration der Gemeinde Jesu. Sie wird nur mit dem wahren Jesus Christus überleben und niemals ohne ihn. Und so schließe ich, vor einem Jahr im Dezember 2017 ist Arcee Sproul heimgegangen. Arcee Sproul war ein treuer Kämpfer für die Wahrheit des Evangeliums. Sein Missionswerk hat viel bewirkt für die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt, die sogenannten Ligonier Ministries. Seit 1971 tun sie einen wertvollen Dienst. Ein Jahr vor seinem Tod, 2016, hat Sproul nochmal ein Bekenntnisstatement abgelegt. Das hatte Gott ihm so aufs Herz gelegt. Er fühlte sich dazu gedrängt. Nämlich das sogenannte Ligonier Statement zur Christologie. Also genau zu dieser Frage. Die haben ein ausführliches Statement. Aber ein Jahr vor seinem Tod hat sie gesagt, wir müssen das nochmal auf den Punkt bringen. Wir müssen es nochmal versuchen, wirklich zu verbreiten. Und wissen Sie, unter welcher Überschrift sie dieses Statement zu Jesus gestellt haben? Unter unseren Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Und Sproul hat es begründet, warum sie das jetzt nochmal machen mit diesem Aufwand. Und er hat gesagt, was wir auch hier aus Deutschland beobachten, auch für die deutsche Situation. Es gibt so viele Entwicklungen in der evangelikalen Welt, die vom biblischen Verständnis der Person Jesu und des Werkes Jesu wegführen, die Irrtum und Verwirrung darüber verbreiten. Und darum ist dieses Bekenntnis so wertvoll. Und es soll für uns eine Ermutigung sein, den wahren Jesus anzubeten, den wahren, wirklichen Jesus vor der Welt zu bezeugen, so wie Gott ihn uns ins Licht gestellt hat. Und darum schließe ich mit diesem Bekenntnistext von Arcee Sproul. Wir bekennen das Geheimnis und das Wunder, dass Gott Mensch wurde, und freuen uns über unser großes Heil durch Jesus Christus, unseren Herrn. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist schuf der Sohn alle Dinge, erhält er alle Dinge und macht alle Dinge neu. Er ist wahrer Gott und wurde wahrer Mensch, zwei Naturen in einer Person. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren und lebte unter uns, gekreuzigt, gestorben und begraben. Stand er am dritten Tag vom Tod auf, fuhr in den Himmel auf, und er wird wiederkommen in Herrlichkeit und zum Gericht. Für uns lebte er ein sündloses Leben, sühnte für die Sünde und besänftigte Gottes Zorn. Er nahm unsere schmutzigen Lumpen, also unser sündiges Leben, und gab uns das Gewand seiner Gerechtigkeit. Er baut seine Gemeinde, er tritt für uns ein und herrscht über alle Dinge. Jesus Christus ist Herr, und wir preisen seinen heiligen Namen für immer und ewig. Amen. Lieber Jesus Christus, ja, wir wollen einstimmen in das Lob, das in diesem Bekenntnis zu deiner Allmacht, zu deiner Ehre, zu deiner Heiligkeit, dafür, dass du der wahre Gott und der wahre Mensch bist. Wir wollen in dieses Bekenntnis von ganzem Herzen einstimmen. Und wir können nicht anders, als noch einmal zu bezeugen und zu bekennen, Herr, dass unsere Dankbarkeit nicht ausdrückbar ist, dass unser Staunen keine Worte findet, was du getan hast und wer du bist und dass du uns so nahe gekommen bist. Herr, lass dieses Weihnachten dazu dienen, dass wir neu darüber staunen und dass wir neu in unserem Herzen angezündet werden, für dich und für diese Wahrheit über dich als Zeugen hinzustehen. Vergib unsere Nachlässigkeit. Erbarme dich über unsere Halbherzigkeit. Und danke, dass du uns trotzdem so nahe kommst und dass du uns Heimatrecht gegeben hast im Haus des Vaters. Und wir bitten dich, Herr, für all die Menschen, die dieses Weihnachten jenseits des Vaterhauses noch feiern, von denen noch nicht gilt, dass sie dich aufgenommen haben. Herr, gehe ihnen nach. Werde du ihnen einfach zu groß und lass sie erkennen, wie sehr sie dich brauchen, wie sehr wir alle dich brauchen. Du wahrer Gott, der für uns Mensch wurde. Und wir preisen dich, den heiligen, ewigen Vater, dass du das für uns getan hast, der du regierst mit deinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.